Liebe Geschwister und Freunde, vielen Dank, dass ihr zu dieser meiner Abschlusspredigt gekommen seid. Es ist nicht meine Abschiedspredigt, weil ich immer wieder euch besuchen möchte und ich auch hier weiter predigen darf, aber es soll eine Abschlusspredigt sein. Und zwar, die so ein Ende setzt zu einem verantwortlichen Dienst hier in der Gemeinde Traunreuth. Am 25. Oktober werden es 25 Jahre, dass meine Familie und ich hier in Traunreuth sind. Hier konnte ich meine ersten Schritte mit im Gemeindedienst gehen, meine ersten Fehler machen und so manchen Segen Gottes auch erleben. Deshalb geht zuerst mein Dank an unseren gemeinsamen Herrn, der geholfen, bewahrt und immer auch einen Neuanfang geschenkt hat. Mein Dank geht aber auch an euch, die ihr mich unterstützt habt und auch ausgehalten habt. Der Bibeltext, den ich für diese Predigt ausgesucht habe, steht im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Und dies ist ein sehr würdiger Text für den Abschluss. Es handelt von Menschen, die im Reich Gottes arbeiten und die dann am Tagesende angekommen sind. Auch ich konnte einen Anfang hier in Traunreuth machen und bin zum Ende gekommen. Und bevor wir den Text lesen, bitte ich nochmal, dass wir uns erheben und Gott um seine Hilfe bitten. Herr Jesus, wir loben dich, weil du der Erzhirte bist, der über unser Leben wacht. Du bist der Treue, der gesagt hat, jeden Tag bin ich bei euch, bis an der Weltende. So bist du auch heute hier. Und wenn wir jetzt dein Wort lesen wollen, uns mit deinem Wort beschäftigen möchten, so sprich du selbst in unser Herz und Leben. Und hilf uns dort, wo wir Ermutigung brauchen, dass wir ermutigt werden. Dort, wo wir Ermahnung brauchen, dass wir auch dies hören. Und schenk uns ein Herz, das gerne das annimmt, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, der Herr Jesus spricht in diesem Bibeltext, den ich gleich vorlese, zu seinen Jüngern und möchte ihnen zeigen, wie sie sich ihm und seinen Aufgaben gegenüber verstehen sollen. Übrigens, ich habe auch einige Fragebogen gemacht zum Bibeltext. Also man kann sie sich gerne da hinten, wo der Tom ist, auch abholen. Es sind auch Stifte da. Ja. Und der Text für diese Predigt ist nicht, wie es im Gemeindeblättchen steht, sondern er heißt, mein Lohn ist, dass ich darf. Mein Lohn ist, dass ich darf. Ja. Und wir hören den Text, der steht in unseren Gemeindebibeln auf Seite 1087, wie gesagt, Lukas 17, 7 bis 10. Da heißt es: Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Drei Fragen möchte der Herr Jesus seinen Jüngern stellen und damit auf Selbstverständlichkeiten aufmerksam machen. Es geht hier um die Knechte eines Herrn. die in großer Selbstverständlichkeit ihre Arbeit verrichten. Schauen wir uns mal die einzelnen Fragen an. Ich lese mal Vers 7, das ist die erste Frage. Da heißt es: Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen: Komm her, setz dich zu Tisch? Frage ist hier: Würde denn der Besitzer und Chef eines leibeigenen Knechtes, und das ist ja hier mit gemeint, das Essen zubereiten und den Knecht zum Essen einladen? Die natürliche Antwort ist nein. Natürlich würde er das nicht tun. Auch wenn der Knecht schwer gearbeitet hat, er mit Ochsen im Feld pflügte und die Herde seines Herrn weidete, es ist seine Aufgabe, für seinen Herrn da zu sein. Die zweite Frage, die der Herr Jesus stellt, in Vers 8, wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Zweite Frage ist: Wer dient denn wem? Ist es nicht selbstverständlich, dass der Knecht dem Herrn dient? Der Knecht ist ja gerade zu diesem Zweck Knecht. Schön ist das vielleicht für den Knecht nicht immer. Ja. Er würde sich vielleicht auch gerne nach seiner Arbeit hinsetzen und sich danach bedienen lassen. Doch er muss als Knecht für seinen Herrn bereitstehen und seinen Herrn bedienen. Und erst danach hat er Zeit, sich selbst zu versorgen. Der Herr Jesus und auch seine Jünger erkennen dies ganz natürlich an. Da wird nicht gedacht: Ach, ist der Herr so undankbar. Das ist das normale Leben. Dritte Frage, Vers 9. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Die Antwort steht da. Ist der Herr zum Dank verpflichtet, weil der Knecht das getan hat, was ihm aufgetragen wurde? Nein, sagt der Herr Jesus, sehr deutlich. Und dies ist allgemeiner Konsens gewesen der damaligen Zeit. Der Knecht steht im Dienst seines Herrn. Was will der Herr Jesus hier damit seinen Jüngern sagen? Was sollen die denn lernen? Ihr, meine Jünger, sollt an diesem Beispiel Folgendes lernen, nämlich euer Dienst. Wie seht ihr euren Dienst und in welchem Dienstverhältnis steht ihr? Was sollen die Jünger begreifen? Hier jetzt wieder was für die Blätter. Sie sollen begreifen, wie ihr Dienstverhältnis zu Gott und dem Herrn Jesus steht. Da können wir es lesen. Dann in Vers 10 lehrt der Herr Jesus den Jüngern zwei Tatsachen. Einmal, ein Knecht gehorcht seinem Herrn. Und zweitens, als Knecht kann man für seine Arbeit keinen besonderen Dank erwarten. Was sind denn die Jünger von dem Herrn Jesus? Das Neue Testament spricht sehr oft davon, dass die Jünger von dem Herrn Jesus Knechte von ihm sind. Das können wir immer wieder erleben und auch lesen. Paulus spricht von sich in Römer 1, Vers 1 davon. Timotheus wird als Knecht bezeichnet in Philipper 1, Vers 1. Petrus erkennt dies für sich in 2. Petrus 1, Vers 1. Und Judas, der Bruder von dem Herrn Jesus, der bezeichnet sich auch in Judas 1, Vers 1 als Knecht von Jesus. Johannes spricht selbst auch davon in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1, und da schreibt er, das möchte ich euch lesen, gerade diesen Vers, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie, es geht hier um diese Offenbarung, bekannt gemacht, so Gott hat diese Offenbarung bekannt gemacht, durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt. Hier wird einmal alle Christen Knechte bezeichnet und die Offenbarung von Jesus wurde quasi über einen Engel dem Knecht Johannes gegeben, damit er den Knechten es weitergibt. So ist das. Sicher ist unsere Stellung vor Gott, die Gotteskindschaft, ja, der Jünger ist durch seine Bekehrung zu Christus ein Kind Gottes geworden und dann wurde er ein Königskind, wenn er, Gott ist König aller Könige, das ist wahr, das ist unsere Stellung vor Gott. Und dazu hat der Herr Jesus uns auch erhoben. Das lesen wir zum Beispiel in Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9 bis 10. Da singen die Erlösten folgendes Lied. Du bist würdig, sie sprechen hier zu dem Herrn Jesus oder sie singen zu ihm, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist, Herr Jesus, ja, geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen. Und jetzt kommt es wohin? Was dürfen sie von sich auch sagen? Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht, unserem Gott. Aber es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, hey, ich bin jetzt ein Königskind und folgedessen lege ich meine Füße auf den Tisch, ja, und lass mal alles so laufen. Nein, trotz dieses Adels, als Königskind bei Gott angesehen zu sein, ist mein Dienst ein Dienst des Knechtes. Warum ist der Jünger ein Knecht oder treffender gesagt ein Sklave für Jesus und von, also ja, für Jesus? Ein Sklave wurde von seinem Herrn erkauft damals. Damit wurde der Sklave Leibeigener seines Herrn. Als dieser Sklave gekauft wurde von seinem Herrn, hat der Herr auch alle Arbeitsleistung dieses Sklaven mitgekauft. Also er musste nicht nochmal den Sklaven irgendwo entlohnen. Es bedeutete eigentlich damals nur dies, wenn der Sklave zu diesem Herrn kam, dann hat der Herr eben dafür zu sorgen, dass der Sklave überlebt hat, ja, dass der Sklave lebt und der Sklave lebte für den Herrn. Das war so. Und damit und darin sind die Sklaven von den Christen ja nicht zu unterscheiden. Auch Christen wurden von dem Herrn Jesus erkauft. Und da heißt es in 1. Korinther 6, Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Ja, diese Bibelstelle musste ich mir auch markieren. Warum ist der Jünger ein Sklave von Jesus? Weil Jesus ihn erkauft hat. Hier wird die Tatsache angedeutet, dass Christen einmal unter einer anderen Herrschaft standen. Von dieser Herrschaft hat der Herr Jesus sie freigekauft, losgekauft. Die Bibel macht deutlich, dass diese Herrschaft die Herrschaft der Sünde ist. Römer 5, Vers 21. Und wir wissen, alles hat seinen Preis. Alles. Und der Preis für die Sünde, sagt die Heilige Schrift auch, ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Man muss die Sünde mit dem Tod bezahlen. Und denkt mancher, ist ja nicht so schlimm. Wenn ich meine Sünde mit meinem Sterben bezahle, wenn ich tot bin, dann bin ich eben in dem Zustand vor meiner Geburt. Ja, in der Nichtexistenz. Da bin ich einfach nicht da. Ja. Dann hat alles aufgehört, was ich mit meinem Bewusstsein hier erlebe. Dann hat aufgehört das Weinen, den Schmerz, die Ängste. Alles lasse ich hinter mir, weil ich ja tot bin, nicht existent bin. Aber denk mal drüber nach. Muss Gott wirklich vor einem solchen Zustand bewahren, dass man eben einfach nicht mehr da ist, also so wie man vorher nicht da war? Im Irak werden zurzeit Menschen durch andere Menschen grausam misshandelt. Menschen werden durch andere Menschen geköpft, grausam wird ihnen der Hals abgeschnitten. Und es gibt noch viel schlimmere Dinge, die Menschen andere Menschen antun. Und in einem riesigen Umfang. Die Geschichte kennt grausame Beispiele. Ist es gerecht, dass alle, die brave, aber ungläubige Hausfrau und der Massenmörder, einfach in den Zustand der Nichtexistenz geraten? Wenn da draußen ja jemand eine Frau über die Straße hilft, aber er nicht an Gott glaubt, und ein anderer, vielleicht der irgendwo ein bisschen wütend ist oder sowas, und einfach eine Frau überfährt, weil er einfach Lust hat, ist das gleich, dass man sagt, gut, der Tod macht alles gleich, dass man hinterher keine Verantwortung mehr hat, dass alle das gleiche Schicksal haben? Warum werden denn beim letzten Gericht Bücher aufgetan? Warum? Wenn am Ende doch das herauskommt, sind zwar unterschiedliche Werke, aber alle kommen in die Nichtexistenz. Kann nicht sein. Warum warnt der Herr Jesus vor einem Feuer, das nicht erlischt? In Markus 9, Vers 46. Wenn der Mensch dieses Feuer vielleicht gar nicht erlebt oder nur mal kurz erlebt, dann ist er nicht mehr da. Dann kann doch das Feuer brennen, solange es will, oder? Die Schwierigkeit ist nur dann, wenn ich nicht verbrenne, wenn ich drin bleibe, wenn dort meine Sünden mich quälen, was ich getan habe, unterschiedlich. Aber dann hat es doch was mit mir zu tun. Warum dieser kurze Ausflug? Ich möchte sagen, dass die Herrschaft der Sünde jeden Menschen in die Hölle zieht. Dort erlebt er mit vollem Bewusstsein die Folgen seiner Sünde. Wer grausam gemordet hat, erlebt die ewige Hölle, das unauslöschliche Feuer, in einem stärkeren Maß als jemand, der Christus ablehnt, aber das menschliche Leben achtet. Aber er erlebt auch die Hölle. Beide erleben, was in der Offenbarung 14, Vers 11 heißt, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Vor meiner Bekehrung, liebe Geschwister und Freunde, war ich auch auf dem Weg in diesen Ort. Das wäre mein Ende gewesen, wenn mich nicht das Evangelium erreicht hätte. Die Sünde hätte mich dort hingespült. Sie hat die Herrschaft über mein Leben ausgeübt. Als ich jedoch mit 16 Jahren erkennen durfte, dass Christus für meine Sünden am Kreuz bezahlt hat, da habe ich mich zu ihm bekehrt. Ich wollte und will auch noch heute ihm gehören und ihm dienen. Und warum? Weil seine Herrschaft über mein Leben mir selbst Leben gibt und eine herrliche Zukunft eröffnet hat. Weil ich erkannt habe, dass Christus mich wirklich, wirklich liebt, brutto, liebt und will. Er meint es gut. Und wisst ihr, liebe Geschwister und Freunde, es wäre, wenn man die Liebe Christi wirklich erkannt hat, absolut unverschämt, ihm nicht zu dienen und ihm nicht zu folgen. Ich sage das in aller Schwachheit und mit dem Bewusstsein der Sünde und Schuld auch in meinem auch heutigen Leben. Doch gehöre ich meinem Herrn. Er hat mich mit seinem Leben für sich erkauft. Der Hirte stirbt für sein Schaf, der Schöpfer stirbt für sein Geschöpf und befreit dadurch auch mich vor dieser ewigen Hölle. Liebe Geschwister, wenn das Einzige wäre, was Christus uns erworben hätte, die ewige Errettung von der Hölle, dann wäre es nur recht und billig, ihm Tag für Tag zu dienen. Tag für Tag bis über den Tod hinaus. Und genau das beschreibt auch die Heilige Schrift. In Offenbarung 22, Vers 3, da heißt es, und es wird kein Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihnen sein und seine Knechte werden ihm dienen. Also das bedeutet, der Dienst hört gar nicht auf. Wir dürfen dort auch noch Gott anbeten und ihm in seinem Reich und das, was in seinem Vorhaben, mithelfen. Aber Christus hat uns nicht nur vor der Hölle erlöst, sondern auch an sein Herz gezogen. Das ist für mich auch sehr wichtig und wesentlich. Dass wir die Ewigkeit an einem Ort der Liebe, der Annahme und des großen Glücks verbringen dürfen. Dass Christen als geliebte Braut in der Nähe ihres Bräutigams leben dürfen. Das ist wahr. Da müssen wir unser Herz öffnen und diese Wahrheit da hineinkommen lassen. Wie verstehst du dich? Wie verstehst du dich denn wirklich? Fragst du deinen Herrn, Herr, was soll ich tun? Was möchtest du mit meinem Leben tun? Hier bin ich, gebrauche mich. Herr, wie kann ich für dich und für dein Reich nützlich sein? Oder ist die Fragestellung eher in eine andere Richtung? Was sagt denn mir zu? Bringt mir die Predigt vielleicht gar nichts? Oder, ja, wie erreiche ich meine mir selbst gesteckten Ziele? Was will ich für mich selbst nur investieren? Wir stehen alle in der Gefahr, unser Christsein wie ein Hobby zu betrachten. Ein Hobby tut man nur, wenn man gerade Lust dazu hat, wenn es mir dient und hilft. Paulus schreibt den Philippern ein wirklich erschütterndes Wort. Es geht um seine eigenen Mitarbeiter. Und da geht er sie mal so ein bisschen in Gedanken durch. Und wir lesen es im Philipperbrief, Philipper Kapitel 2, Vers 19 bis 21. Da steht: Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch, also euch, ihr Philipper, senden zu können, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen, und hier spricht er über seine Mitarbeiter, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Das eigene Suchen bringt uns weg von dem, was Gott für unser Leben vorhat. Wir sind seine Kinder und er möchte uns aber auch als seine Diener gebrauchen. Noch ein Gedanke zur Dienerschaft. Welche Diener sind wir denn? Und da möchte ich ganz persönlich auch mich ansprechen. Was war dein Dienst hier in Traunreuth, Pastor Martin Peth? Was tun die Diener dieses Herrn? Wir lesen hier im Text, sie pflügen und weiden. Pflügen ist den Boden für den Samen vorbereiten, das Land umbrechen, damit Neues wachsen kann. Pflügen kann man in gewisser Weise mit Evangelisation vergleichen. Neues soll entstehen und wachsen können. Wer pflügt, kann natürlich kein Leben schaffen, das geht nicht. Aber wer pflügt, kann vielleicht dafür sorgen, dass neues Leben, was entstanden ist, wachsen kann, gut wachsen kann. Dass der kleine Same aufgehen kann. Wie war deine Arbeit? Was wird noch gesagt hier? Weiden. Das ist mehr in diese Richtung gedacht, die Herde versorgen. Wie war denn mein Dienst? Liebe Geschwister, Christus hat recht, wenn er sagt, seine Diener sollen sich als unnütze Knechte verstehen. Und da dürfen wir nicht so schnell das Mäntelchen der Barmherzigkeit drüber decken. Dass man sagt, na, so schlimm war es nicht. Ich weiß auch, dass ich sicher manchen von euch auch enttäuscht habe. Es gab und gibt in meinem Leben Bequemlichkeit, Oberflächlichkeit, sündiges Verhalten, Lieblosigkeit, Heischen nach Anerkennung und die ganze Palette der Übertretungen von Gottes Geboten. Das kenne ich auch aus meinem Leben. Menschlich gesehen bin ich in Wahrheit, so wie es hier steht, ein unnützer Knecht. Dieses Wort für unnütz kann man auch als nutzlos, für nichts gut, wertlos, unbrauchbar, unwürdig und armselig übersetzen. So kann man dieses Wort übersetzen. Und doch, und das ist Gnade Gottes, durfte ich nützlich sein in seinem Reich. Aber das liegt nicht an mir. Gott hat über die Jahre mich gehalten. Er hat mir Geschwister zur Seite gestellt, die mir geholfen haben, mich ermutigt und ermahnt haben, mich aufgerichtet haben, Seite an Seite mit mir gearbeitet haben, gekämpft haben und Freuden sowie Nöte miteinander durchgestanden haben. Gott sei Dank dafür. Gott hat mir in der Zeit, in der ich hier in Traunreuth sein durfte, 1000 und abertausendmal mir Sünden vergeben und einen Neuanfang geschenkt. Er hat mir immer wieder Mut gegeben, durch sein Wort mich aufgerichtet, Situationen zum Positiven gelenkt, Ideen gegeben, wie sein Reich wachsen kann und so weiter. Aber wer tat denn das alles? Es war Gott. Zu Paulus wurde einmal gesagt, dass der Herr Jesus ihn als auserwähltes Werkzeug gebrauchen möchte. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Der Hammer soll dazu ein Beispiel sein, ja, Werkzeug. Aber ein Werkzeug ist auch nur ein Werkzeug. Der Hammer ist völlig nutzlos, wenn da nicht derjenige kommt, der den Hammer bedient, oder? Sonst liegt er nur darum. Und wenn der Nagel in der Wand ist, bei wem bedankt man sich? Beim Hammer? Oder bei dem, der ihn benutzt hat? Übrigens habe ich da vorne noch ein paar Hämmer. Das soll so ein bisschen an den Gottesdienst erinnern. Ja, jeder kann sich da auch bedienen. Schön, wenn viele weggehen. Gott ist es, der seine Leute gebraucht. Da nun Philipp von Gott hierher gerufen wurde, ist er auch nur ein Werkzeug. Derjenige, der es benutzt, ist Gott. Philipp wird auch, so wie ich, ein unnützer Knecht sein. In ihm, so wie in mir, gibt es nichts, was dem Reich Gottes wirklich helfen kann. Deshalb kann ich ihm und uns allen nur raten, lass dich als Knecht von Gott und für Gott gebrauchen. Das ist unsere Bestimmung hier auf dieser Welt. Bilde dir nichts darauf ein, wenn irgendetwas gelingt. Es war Gottes Geschenk. Lass dich aber auch nicht entmutigen, wenn du deine Unzulänglichkeit erkennst und andere dir das auch nochmal dick aufs Brot schmieren. Ja? Lass dich auch da nicht entmutigen. Dem Herrn Jesus ist es schon lange bekannt. Und er sagt nicht, wer unnütz ist, der höre auf zu arbeiten. In der Bibel wird von einem anderen, wirklich unnützen Knecht gesprochen, der nämlich genau das getan hat, nicht gearbeitet. Er stand für seinen Herrn nicht zur Verfügung und dem ging es dann auch nach Matthäus 25, 30 nicht gut. Und auch wenn man sich als Knecht von dem Herrn Jesus versteht, wenn das also in meinem Herzen ist, ja, ich bin ein Knecht für den Herrn Jesus, so dürfen wir doch erfahren, dass wir von dem Herrn Jesus gegenüber, also von seiner Seite uns gegenüber, anders angesehen werden. Denn er sagt einmal in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was ein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Das ist jetzt Gottes Seite uns gegenüber. Oder Christus begegnet uns in dieser Weise, und zwar in großer Freundschaft. Er will unser Freund sein. So adelt uns Gott. So will er uns beschenken mit seiner Freundschaft. Und wir antworten mit Hingabe an ihn. Wir dienen nicht der Gemeinde. Wir dienen nicht der Gemeinde. Wir dienen nicht den Kindern im Kindergottesdienst. Wir dienen ihm, der uns erlöst hat. Wir geben uns ihm hin. Wir arbeiten für ihn. Und in diesem Tun werden wir Gottes Segen erfahren. Denn er gebraucht seine Werkzeuge, seine Knechte, ja seine geliebten und teuer erkauften Kinder. Wir singen jetzt gleich ein Lied. Ist noch klar? Okay. Ja. Dieses Lied heißt Jesus, wir sehen auf dich. Es ist ein Lied der Gemeinschaft. Und mein Wunsch bei der Abschlusspredigt ist, wenn wir das Lied singen, dass wir da aufstehen. Und wenn es möglich ist, dass wir uns dann auch gegenseitig die Hand geben und so zum Ausdruck bringen, Herr Jesus, hier sind wir, gebrauche uns.